Gott segne euch. Das wünsche ich einem jeden von ganzem Herzen. Normalerweise wird ja so ein Segenswort am Schluss eines Gottesdienstes ausgesprochen. Aber ich möchte Sie jetzt mal zu Beginn der Predigt setzen. Weil der heutige Predigttext in einer feierlichen und hymnischen Sprache einen Segenswunsch ausspricht. Ich lese uns dazu Hebräer 13, Vers 20 bis 21. Ihr könnt hinter mir auch mitlesen nach der Übersetzung von Martin Luther. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ein gewaltiger Segensspruch. Und er steht so am Ende des Hebräerbriefes. Und dieser Brief ist an eine ganz normale Gemeinde geschrieben worden. Eine Gemeinde mit ersten Ermüdungserscheinungen, in dem der Glaube anscheinend seine anfängliche Frische verloren hat und die Liebe sich abgekühlt hat. Und die Hoffnung auf das Zukünftige fehlt. Manchmal würde ich sagen, eine ganz normale Gemeinde. Und deswegen gilt auch dieser Segen und dieser Segensspruch des Verfassers des Hebräerbriefes uns allen. Aber was ist ein Segen? Segen stellt uns in das Kraftfeld der Gnade Gottes hinein. Das Kraftfeld Gottes ist seine Barmherzigkeit. Und das hat Wirkungen. Stellt euch nur das Kraftfeld der Sonne einmal vor, die die Planeten auf ihrer Bahn hält und uns das Leben ermöglicht. Was für ein Wahnsinnszusammenhang in unserem Universum. Oder denken wir an das Magnetfeld der Erde. Hier sehen wir so eine kleine Zeichnung. Das uns eigentlich auch einen Blick gibt in die Schönheit eigentlich eines Magnetfeldes. In die Ordnung, in das System, da muss einfach ein planender Gedanke dahinter oder eine Person dahinter stehen. Der Segen ist keine Zusage, sondern dieser Segen ist eine Bitte an Gott. Und so ist dieser Segen auch aufgebaut. Er geht um die Bitte an Gott, mit uns mit seiner Kraft zu erfüllen, stärker und wieder stärker in das Kraftfeld seiner Gnade sollen wir hineingenommen werden. Und deswegen heißt auch das Thema für heute Morgen im Kraftfeld der Barmherzigkeit Gottes. Da sind die Dinge geordnet, wie in einem Magnetfeld. Gott ist der Urheber dieses Kraftfeldes. Am Beginn des Textes wird er als Gott des Friedens bezeichnet. Und Frieden ist ein ganz besonderes Wort im Hebräischen. Ein Wort, das wir auch alle kennen in der Übersetzung. Das heißt Shalom. Und in Israel grüßt man sich mit Shalom, Frieden. Und wenn Freitag ist, dann sagt man Shabbat Shalom. Das ist das Besondere dann für diesen Tag. Und Shalom kommt aus der Wurzel genug haben. Ja, jedes hebräische Wort hat eine Wurzel. Und bei dem Wort Shalom heißt es genug haben. Im Sinne von zufrieden sein, unversehrt sein, heil sein, Wohlbefinden, Wohlsein. Shalom beschreibt nicht nur den Gegensatz zum Krieg, was wir eigentlich unter Frieden so als erstes verstehen. Shalom ist ein ganzheitlicher Begriff, er betrifft den ganzen Menschen. Shalom gründet sich aber vor allem im Frieden zwischen Gott und dem Menschen. Dem Shalom beschreibt die Aufhebung der unendlichen Distanz zwischen Gott und mir, verursacht von meinem Ungehorsam Gott gegenüber und von meiner Sünde und von meiner Schuld, die mich von Gott trennte. Aber Gottes auf mich zugehen, das ist sein Friedensangebot. Das ist sein Betreiben, mit uns Frieden zu haben. Jesus hat diesen Frieden durch seinen Tod am Kreuz für uns erwirkt. Er hat sein Blut für uns vergossen und damit die Grundlage für einen neuen, ewigen Bund, für Frieden mit Gott gelegt. Und daran erinnern wir uns ganz besonders in dieser Karwoche. In diesem Kraftfeld des Segens und des Friedens Gottes spielt Jesus eine besondere Rolle. In unserem Text wird er als der große Hirte der Schafe genannt. Das Bild des Hirten ist schon im Alten Testament ein einprägsames Bild für Gott. Siehe zum Beispiel auch den bekannten Psalm 23. Und von daher auch für die Oberen und Könige Israels war der Begriff des Hirten sehr wichtig. Und man kann eigentlich die ganze Bibel hindurchgehen bis in die Offenbarung. Das Vorbild, das Beispiel und die Tätigkeit und die Aufgaben des Hirten werden immer wieder, gerade in der Bibel, als Beispiel genommen, genannt oder erwähnt. Jesus war und ist für Israel und für uns, für die Gemeinde, der gute Hirte. Das kann man in Johannes 10 nochmal nachlesen. Auch die früheren Zeugnisse christlicher Kunst, zum Beispiel in den Katakomben von Roms, zeigen uns Jesus als den guten Hirten. Ja, hier, das ist eines der ältesten Zeichnungen, die wir haben, außer dem Euro-Epos im heutigen Irak, wo man auch in einer Hauskirche biblische christliche Wandmalerei entdeckt hat, gehört dieses Bild von Jesus als dem guten Hirten zu einem der ältesten christlichen Kunstwerke. Und die Christen haben sich ja damals im ersten Jahrhundert in den Katakomben in Rom dann auch versteckt, dort ihre Gottesdienste gehalten und so weiter. Von daher kam dann auch schon der gottesdienstliche Ausschmückung in diesen Räumen. Aber entgegen unserer heutigen oft romantischen Vorstellung vom Hirtenberuf war dieser in der biblischen Zeit lebensgefährlich. Letzten Sonntag sind Jutta und ich zurückgefahren, nachdem wir einen Ausflug an den Rhein gemacht haben und dort uns ein alteingesessener Andernacher die Geschichte von Andernach und seine Begebenheiten und Menschen und Dinge so alles erklärt hatte, einiges kannten wir schon, aber es war doch interessant, kamen wir oben an der Autobahn und mussten dann stoppen. Und wir konnten nicht weiterfahren. Ich schätze mal, 500 Schafe waren auf dem Weg, über die Autobahn zu laufen. Und wir mussten abwarten, vorne ein Schäfer, hinten ein Schäfer und die Hunde dabei. Und das fanden wir dann einfach niedlich. Aber so ein Job in der damaligen Zeit, zur Zeit Jesu und früher, der war nicht so romantisch. Vor allem, als es noch Raubtiere in dieser Region gab, ist uns ja auch berichtet, dass David als Hirte auch gegen Löwen kämpfen musste und seine Herde vor wilden Tieren schützen musste. Er war zu der damaligen Zeit auch lebensgefährlich. Ein guter Hirte riskierte damals sein Leben. Er musste zum Schutz seiner Schafe den Kampf mit Dieben oder wilden Tieren bestehen, mit Löwen, Leoparden und Bären. Zumindest bis sie dann in Israel ausgestorben waren. Von dem jungen Hirten David wird das ausdrücklich in 1. Samuel Kapitel 17 berichtet. Aber auch mit Wölfen, Hyänen, Schlangen und Skorpionen musste ein Hirte sich damals auseinandersetzen und die Schafe versorgen, betreuen und führen. Jesus ist der gute Hirte, der sein Leben für die Seinen einsetzt. Johannes 10, Vers 11. Und diesen großen Hirten Jesus hat Gott, so steht es in unserem Text, von den Toten heraufgeführt. Jesus ist gekreuzigt worden, starb, aber Gott riss ihn aus dem Tod heraus. Und dort heißt es, aus dem Totenreich wieder herausgeführt. Unglaublich, aber wahr. Und damit komme ich zu dem ersten Punkt, Frieden mit Gott. Damit die Wirkungslinien des Kraftfeldes der Gnade Gottes auch damit vom Segen beschrieben werden, heißt es Frieden. Frieden mit Gott. Das bewirkt nun das Kraftfeld der Gnade Gottes. Wir hörten schon vom Kraftfeld der Sonne und dem Magnetfeld der Erde. Auch ein Magnet verfügt über ein Kraftfeld. Das kennen wir vielleicht aus dem Physikunterricht, ne? Wenn der Physiklehrer einem so auf einer Glasplatte einfach Metallspäne draufgeworfen hat und hat dann einen Magneten drunter gehalten. Sofort haben sich alle Metallspäne um die beiden Pole gesammelt und geordnet. Da ist eine Kraft dahinter. Solche Auswirkungen hat auch der Segen Gottes. Es gibt eine Richtung vor. So wie es in unserem Text auch heißt, der mache euch tüchtig in allem Guten, steht hier im Text. Und da, wo wir Gott begegnen, wo wir uns auf Gott einlassen, wo wir nach ihm suchen, wo wir im Gebet ihm begegnen, wo wir ihn ansprechen, wo wir in seinem Wort lesen, setzen wir uns diesem Kraftfeld aus und die Dinge in unserem Leben ordnen sich zum Guten. Es gibt eine Richtung eben vor, wenn wir uns diesem Magnetfeld Gottes aussetzen. Aber was ist das Gute? Als Jesus von einem reichen jungen Mann gefragt wird, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Dann antwortet ihm Jesus nicht auf seine Frage, sondern sagt, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Und damit war Gott gemeint. Aber er kam immer noch von den Gedanken, sagen, ich muss etwas tun. Ich muss Kraft einsetzen. Aber Gott zu begegnen und tüchtig gemacht zu werden und Kraft von Gott zu bekommen und die Dinge in meinem Leben zu ordnen, hat damit zu tun, dass ich Gott an mir wirken lasse. Ich muss nicht gute Handlungen vollziehen, alles richtig machen, sündlos leben. Natürlich sollte man da bestrebt sein, aber ob das immer gelingt, das ist nicht in erster Linie die Frage. Die Frage ist, setze ich mich dem Kraftfeld Gottes aus, dass er in meinem Leben wieder die Dinge in Ordnung bringen kann, so wie er das auch beschreibt und haben möchte. Gut ist nur einer, und das ist Gott. Gott bestimmt die Richtung. Das Gute hat also mit dem lebendigen Gott zu tun, außer dem es kein Leben eben gibt. Das Gute suchen und Gott suchen werden dann identische Begriffe. Gutes Predigen bedeutet man also zum Leben mit Gott führen, im Sinne einer missionarischen Aufgabe. Das Gute bestimmt die Richtung. Wie sieht es aus? Zum Leben mit Gott führen, zu diesem Guten, das ist unsere Aufgabe heute und wird sie auch immer bleiben, durch den Missionsauftrag. Geht hin, verkündigt das Evangelium. Es immer wieder weiter zu sagen, Gott ist in Jesus Christus zu uns gekommen. Wenn wir zusammen das Abendmahl feiern, dann hat es auch diesen verkündigenden Stil, dass wir nicht nur uns an das erinnern, was Jesus für uns getan hat, sondern dass wir auch seinen Tod verkündigen, bis dass er kommt und seine Auferstehung, dass er lebendig ist. Gott ist in Jesus zu uns gekommen und er lädt uns ein, an ihn zu glauben, ihm zu vertrauen, mit ihm zu gehen, mit ihm unterwegs zu sein. sich nach seinem Wort zu richten und zu orientieren. Entlang der Magnetlinien des Kraftfeldes Gottes. Bei Gott sein, mit Gott sein, das ist einfach gut. Und die Jahreslosung, Gott nahe zu sein, ist mein Glück, unterstreicht das ja nochmal. Aber der Segen Gottes gibt eine Richtung vor, das Gute, und er stellt eine Ordnung her, so wie Eisenspäne sich entlang der magnetischen Kraftlinien eben ausrichten. Kraft zu tun, seinen Willen, wie es in unserem Text heißt. Gelingendes Leben ist nur in Ordnungen möglich, die Gott gesetzt hat. Abseits vom Willen Gottes lebt man eigentlich an dem Leben vorbei. Und deswegen ist es wichtig, den Willen Gottes zu erkennen. Und das geschieht dann, wenn ich mich diesem Kraftfeld aussetze, dem Magnetismus Gottes. Paulus hat das mal in Römer 12, Vers 2 so ausgedrückt, sagt er, das ist der Wille Gottes. Das Gute, das Gott wohlgefällig und das Vollkommene. Das, was gut ist. Aber das bestimmt im Grunde der Frieden mit Gott. Das bestimmt das Kraftfeld Gottes und seine Barmherzigkeit. Das, was Gott wohlgefällt, das bestimmt sein Wort. Das bestimmt seinen Geist in uns, wenn wir uns ihm öffnen und danach fragen, Herr, was willst du in meiner Situation jetzt? Und das Vollkommene, das habe ich ja auch schon öfters gesagt, heißt eben nicht Perfektionismus, sondern zielorientiert. Das Vollkommene im Willen Gottes ist nicht mein Perfektionismus. Es ist nicht mein Kraftfeld. Es ist nicht das, was ich leiste. Sondern das Vollkommene ist, dass ich zielorientiert bin. Dass ich das Kraftfeld Gottes suche und danach lebe. Und dieser Wille Gottes begegnet uns in seinem Wort, im Alten und im Neuen Testament. Dein Wille geschehe, beten wir zum Beispiel im Vater Unser. Martin Luther hat in seiner Auslegung zu dieser Bitte des Vater Unsers Wegweisendes gesagt. Er sagt, Gottes guter, gnädiger Wille geschieht auch wohl ohne unser Gebet. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass er auch bei uns und durch uns geschehe. Sein Wille geschieht sowieso. Sein Magnetfeld ist sowieso da. Die Frage ist, ob ich da angeschlossen bin. Und das will der Segen bewirken, dass wir tüchtig werden, in allem Guten und seinem Willen, nicht unseren Willen, sondern seinen Willen tun. Sicherlich leichter gesagt als dann getan. Tüchtig machen, das heißt hier zurüsten, auferbauen. Denn es ist und bleibt eine schwere Lektion, dass das Leben des Glaubens nicht nur nach den eigenen, sondern nach dem Willen Gottes gelebt werden soll. Aber es kommt Gottes gute Ordnung eben in unser Leben. Und wir sollten einfach dem auch nachgeben und darauf achten, in den Magnetfeldern Gottes zu sein, in seinen Spuren zu gehen. Der Liedermacher Theo Lehmann und Jugendevangelist, jetzt schon über 70, aber immer noch rege, hat mal ein Lied gedichtet und das stand auch am 28. Februar, Januar 2014 in den Losungen der Herrnhuter Brüdergemeine. Bleibt meine mein Leben ohne Spur, wie des Vogels Flug, oder ziehe ich für die Saat Furchen wie ein Flug? Ich will meine Schritte in Gottes Spuren gehen. Dann wird auch mein Leben nicht im Wandel der Zeit verwehen. Der Segen, das Kraftfeld Gottes, hilft uns, unsere Schritte in die Spur Gottes zu setzen, entlang der Kraftlinien seiner Gnade. Und dies bringt uns auch zum Ziel. Die Eisenspäne im Kraftfeld des Magneten bilden außerdem ein sehr schönes Muster, Erinnern wir uns nochmals daran. Und jeder Magnet und sein Aufbau erstellt ein anderes Muster. Aber es sieht immer sehr ordentlich und schön und man spürt die Ordnung einfach ab. Ja, Gottes Segen bringt was Schönes hervor. Denn es heißt weiter im Text, und schaffe in uns, was ihm gefällt. Gott gefällt etwas in uns, wenn wir uns seinem Kraftfeld aussetzen. Was gefällt Gott? Was macht ihm Freude? Was sind die Schwünge, die Linien, die ihm gefallen? Sicherlich das Gute. Und das Gute im biblischen Sinne bedeutet auch das Schöne. Jedenfalls in den Augen Gottes. Gott findet uns schön und wertvoll. Ich sage mal, vielleicht etwas schmunzelnd, ein Gesegneter wird schöner. Schaut euch doch nur mal an, ihr Gesegneten des Herrn. Frieden ist schön. Frieden macht schön. Gott ist ein Gott des Friedens und dieser ist schön. Gott ist unbeschreiblich atemberaubend schön und alle Schönheiten unserer Erde, der Natur und des Weltalls sind nur winzige Fünkchen seiner unvorstellbaren Schönheit. Durch Gottes Segen in seinem Kraftfeld ist es auch für uns möglich, Schönheitsfunken, Hoffnungsfunken in unsere dunkle Welt oder in uns selbst zu schlagen. Man kann schon sehen, ob wir zufrieden sind, ob wir ausgeglichen sind. Auch dann, wenn wir Stress haben, auch dann, wenn wir Probleme haben, weil wir dem Kraftfeld Gottes ausgesetzt sind, weil es seine Barmherzigkeit ist, die uns führt und weil es nicht auf unsere Dynamik, auf unsere Kraft drauf ankommt. Schon fängt es an, wenn wir Gottes Kind werden. Es ist nicht unsere Kraft. Sondern wenn wir an ihn glauben, dann heißt es dort in Johannes 1, Vers 12, dann gibt er uns die Macht, Dynamo, Gottes Kinder zu werden. Nicht wir geben uns die Macht, sondern er gibt uns die Macht. Der dritte Aspekt ist, Gott schenkt Kraft und Licht. Denn auch wir als Gemeinde Jesu, auch als einzelne Christen, erleben dunkle Stunden, in die wir hineingeraten und unter denen wir leiden, wo wir Licht von Gott brauchen. Und dazu ein Zitat der Schweizer Schriftstellerin Johanna Spüri. Eine tiefgläubige Frau, die Schweres ertragen hat, viel Leid erfuhr. Und diese Erfahrung fasste sie in einer ihrer Geschichten zusammen mit dem Thema »Allen zum Trost«. Und das ergänzt einfach dieses Zitat, das Thema zum Segen. Johanna Spüri. Weiß jemand, was sie für einen großen Roman oder Geschichten geschrieben hat? Heidi, genau. Wenn der liebe Gott, so sagt sie, einem Menschen etwas Schweres zu tragen schickt, so legt er allemal einen Segen darunter, den man nur nicht gleich sehen kann, weil ihn das Schwere verdeckt. Aber wenn das Schwere abgetragen ist, kommt der Segen hervor und es ist so, dass man zuletzt nur noch für alles nur danken kann. Für alles danken, auch für das Dunkle und Schwere, ja, aber wie soll das gehen? Reicht unsere Kraft wirklich aus, richtig in allem Guten zu sein und den Willen Gottes einzustimmen, auch wenn es uns schwerfällt? Und die Antwort finden wir am Schluss unseres Textes. Durch Jesus Christus, welchem sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist es. Er, Jesus, der große Hirte, gibt uns die Kraft dazu, hilft uns, das Schwere zu ertragen. Er führt uns sanft, zäh, beharrlich, denn er, der gute Hirte, weiß, Weiden ist keine schnelle, sondern eine bedächtig langsame Tätigkeit. Und so schiebt er uns behutsam und geduldig voran. Und mit Jesus endet der Segenswunsch am Ende des Hebräerbriefes. Mit ihm gibt es Frieden in der Herde, habe ich Frieden. Mit ihm soll diese Predigt enden. Und ich lade dazu ein, sich Jesus neu anzuvertrauen und ihm alles zuzutrauen, dem großen Hirten der Schafe, der das Magnetfeld in der Hand hält, der die Kraftquelle ist. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gelobt und gepriesen seist du, Jesus, mein Hirte und mein Herr. Amen.